Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Mitbrüder, Geliebte im Herrn, Mutter Teresa von Kalkutta wurde einmal von einem Journalisten gefragt, was sich ihrer Meinung nach in der Kirche ändern müsse. Ihre schlagfertige Antwort: Sie und ich. Liebe Gläubige, Kirchenreform ist das Wort der Stunde. Dabei liegen sehr unterschiedliche Vorstellungen dessen vor, was denn eine Reform sei. Als aktuelles Beispiel kann das sogenannte Theologen-Memorandum vom 4. Februar dieses Jahres dienen. Da werden als notwendige Schritte einer Reform unter anderem die Zulassung verheirateter Männer zum Priestertum und auch eine neue Wertung der Sexualität inklusive der Gleichgeschlechtlichen wohlgemerkt gefordert. Gerade im Zusammenhang mit diesem Dokument, liebe Gläubige, ist auffällig, welchen Wandel das Verständnis von Reform und Reformer durchgemacht hat. Hatte früher das Wort Reform in den Ohren der Lauen einen schrecklichen Klang, während es für die Guten wohltönte, so ist es heute weitgehend umgekehrt. Die Masse will sogenannte Reformen. Selbst die außerkirchliche Öffentlichkeit, Journalisten, die mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut haben, reden von kirchlichen Reformen. Man erhofft sich natürlich Erleichterungen. Früher galt jemand als Reformer, der konsequent zur ursprünglichen Strenge und Verbindlichkeit mahnte. Heute wird als Reformer ausgerufen, wer Anpassung und Erleichterungen fordert und fördert. Was also, liebe Gläubige, ist denn eigentlich eine Reform? Das Wort verrät es uns ja. Reform, also zurück zur ursprünglichen Form. Annäherung der Wirklichkeit an das vorschwebende Idealbild. Erneuerung dessen, was mit einer Institution eigentlich und ursprünglich gemeint war. Und was war und ist denn mit der Kirche gemeint? Die geliebte, strahlend schöne Braut des Herrn und sein geheimnisvoller Leib. Das ist die Kirche. Die Braut Christi, ihm ganz hingegeben, vereint im Glauben, im Gehorsam, in der Liebe. Die Kirche also nach dem Urbild der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Und die Kirche als Leib Christi, in dem er gnadenhaft durch die Zeiten hin fortlebt, unfehlbar fortlehrt, erlösend fortwirkt. Die Kirche als Bild, als Organ Jesu Christi selbst. Zur Kirche gehört also, liebe Gläubige, die Wahrheit der Lehre, die Vollkommenheit des Lebens, die Kraft des Wirkens. Diese Eigenschaften sind ihrem Wesen zutiefst eingeschrieben. Aber an den Gliedern, an uns selbst, erleben wir allzu oft das Gegenteil. Statt Wahrheit Irrtümer, Glaubenszweifel, Glaubensmangel. Statt der Vollkommenheit des Lebens Sünden und Unvollkommenheiten aller Art. Statt einem kraftvollen Wirken und Einsatz für Gott und sein Reich Bequemlichkeit und Trägheit. Und somit bedeutet eine Kirchenreform, dass die Kirche wieder in Übereinstimmung mit ihrem Wesen als Braut und Leib Christi, also nach dem Bild der Gottesmutter und dem Herrn Jesus Christus selbst, gestaltet werde. Reformbedarf besteht immer. Wir sollen zwar, liebe Gläubige, nicht in den Irrtum der 60er Jahre zurückfallen, in jenen Slogan von der sündigen Kirche, der damals Mode war. Nein, die Kirche ist immer die Una Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia, die eine heilige Kirche. Aber dennoch, auf Erden hier, im Stand ihrer Pilgerschaft und ihres Kampfes ist sie eine Kirche aus Heiligen und Sündern. Ja, weil der mystische Leib Jesu Christi aus mehr oder weniger vollkommenen, mehr oder weniger unvollkommenen Gliedern gebildet ist, deshalb befindet sich an ihr immer vieles Wesensfremde. Das Wesen der Kirche ist gleichsam von Staub und Schmutz überlagert, zuweilen sogar wie von einem hässlichen Aussatz entstellt. Und manchmal, wenn die Sünde derart Überhand nimmt, dann denkt man beim Anblick der Kirche eher an den gegeißelten und gekreuzigten Gottessohn als an den verklärten Herrn auf Tabor oder an der Auferstehung und Himmelfahrt. Deshalb sagt die Kirchenkonstitution des letzten Konzils, Lumen Gentium, Gott stärkt seine Kirche auf ihrem Weg durch Prüfungen und Trübsal, damit sie in der Schwachheit des Fleisches nicht abfalle von der vollkommenen Treue, sondern die würdige Braut ihres Herrn verbleibe und unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes nicht aufhöre, sich selbst zu erneuern, bis sie durch das Kreuz zum Lichte gelangt, das keinen Untergang mehr kennt. Soweit Lumen Gentium. Ruf zur Reform bedeutet also, wenn man es im ursprünglichen Sinne versteht, die Befreiung der Kirche von dem, was ihr nicht entspricht, sondern wesensfremd ist, was ihr Bild trübt und verkehrt. Und Förderung alles dessen, was das eigentlich Gemeinte hervortreten lässt. Daher sind dann auch zu allen Zeiten die eigentlichen Träger von Reformen diejenigen, die klar, kompromisslos und konsequent das verkörpern, was die Kirche ist, nämlich die Heiligen. Manche von ihnen sind bewusst als Reformer aufgetreten, andere sind einfach durch ihr Leben zu Vorbildern einer Reform geworden. Man denke nur an den heiligen Benedikt, an Bernhard von Clairvaux, Franziskus, Katharina von Siena, Ignatius von Loyola, Teresa von Avila, Petrus Canisius, Karl Borromäus und wie sie alle heißen. Zumeist gingen Reformbestrebungen und Reformbewegungen von solchen Menschen aus. Sie begegneten dann aber immer regelmäßig Widerständen bei denjenigen, die sich selbst, die ihre Ehre, ihren Genuss, ihre falsche Freiheit bewahren und verteidigen und ihren Lebensstil nicht ändern wollten. Später dann hat, so sehen wir es in der Geschichte der Kirche, die Kraft einer Reform auch die Kirchenleitung und auch die Strukturen der Kirche erfasst. Es ergeht also in dieser Stunde der Aufruf nach Kirchenreform. Keine Frage, dieser Aufruf hat volle Berechtigung. Darin sind sich alle einig, von ganz progressiv bis ganz konservativ. Aber die Frage ist, wie? Die Oration, liebe Gläubige des heutigen ersten Fastensonntags, setzt ein mit den Worten Deus, qui ecclesiam tuam annua quadragesimali observatione purificas. Gott, der du deine Kirche alljährlich durch das 40-tägige Fasten reinigst. Der Sinn dieser 40 Tage, liebe Gläubige, besteht also nicht allein in der persönlichen Buße der Christen. Er besteht vielmehr auch darin, die ganze Kirche zu reinigen, um sie mit ihrem Herrn und Bräutigam in neuer Schönheit aus den österlichen Geheimnissen heraus erstehen zu lassen. Ein exaktes Programm für diese Reform finden wir im heutigen Evangelium, im Fasten und in den Versuchungen des Herrn, Versuchungen im Fleisch, im Verlangen nach Gütern und im Geist. Wenn wir dieses Programm genauer bedenken, erkennen wir in ihm das exakte Gegenprogramm etwa zu dem sogenannten Theologen-Memorandum. Genau dies, was der Herr hier stellvertretend für uns, für seine ganze Kirche durchleidet, sind ja auch die Versuchungen der Kirche, gerade in der Gegenwart. Die erste Versuchung, fleischliche Bedürfnisse anstelle der geistigen. Da sprechen dann hochgestellte Kirchenvertreter ständig von irgendwelchen irdischen und sozialen Problemen und vergessen die Kraft des Gotteswortes mit seinem Anspruch, mit seinem Licht. Ja, man ist sogar geneigt, dem Schwergewicht des gefallenen Fleisches unerlaubt nachzugehen. Selbst prominente Mitglieder der Theologenschaft, ja der Hierarchie, zeigen sich offen zum Beispiel gegenüber Tendenzen einer neuen Moral, die letztlich doch die Dienerin der Begierden des Fleisches ist. Oder die zweite Versuchung, der Sprung von der Tempelzinne. Man setzt doch auch heute immer wieder auf Aktionen, auf Großevents, auf Spektakel, mit denen man sich versucht, vor den Augen der Welt Achtung zu verschaffen. Selbstdarstellung statt demütiger Dienst vor dem Herrn. Und dabei diese beiden ersten Versuchungen Jesu könnte man unter dem alten Wort zusammenfassen, Panem et Circenses, Brot und Spiele, versucht auch die Kirche nicht selten den Menschen anstelle dessen zu geben, was ihr eigentlich aufgetragen ist. Und die letzte Versuchung schließlich, das Gewinnen der Welt durch die Huldigung vor ihrem Herrn und vor seinem Geist. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da versucht man dann eine neue Katholizität, eine neue Ausdehnung in der Welt und in der Gesellschaft dadurch zu erlangen, dass man eben einfach den Maßstäben dieser gefallenen Welt nachgibt und huldigt. Genau das ist die Versuchung des Herrn in der heutigen Stunde, liebe Gläubige, für die Kirche. Eine Einflussnahme in der Welt auf Kosten der Wahrheit. Ohne Unterwerfung unter Gott und seine Gebote, ohne das Kreuz. Und daher ist für jeden Einzelnen von uns, wie für die Kirche als Ganze, die Fastenzeit die Antwort. Als wirkliche Reformmaßnahme im einzelnen Glied, wie in der ganzen Gemeinschaft, dass wir eben leben vom Wort Gottes in erster Linie anstatt von der diesseitigen Speise. Dass wir verzichten auf ein großspuriges Auftreten vor den Menschen, das Gott versucht, und stattdessen in Demut, Gehorsam und Zurückhaltung üben. Und dass wir ihn allein anbeten. Dann entsteht wie im heutigen Evangelium mit einem Mal ein neuer Zustand. Der Teufel verschwindet von der Bühne, Engel kommen und dienen Jesus. Ja, wie wir im Markus-Evangelium lesen, selbst die wilden Tiere lagern sich friedlich um ihn. Das Paradies wird wiederhergestellt. So entsteht also durch den Kampf der Buße und des Fastens wahrer Friede. Die Engel dienen uns, wir können sagen, sie schenken uns im Fasten Anteil an ihrer Speise, dem Brot der Engel. Ja, Fasten bedeutet nicht zuletzt viel mehr zu leben aus der Eucharistie, aus dem wahrhaft und wirklichen Sakrament gegenwärtigen Herrn, dem ewigen Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht, als von irdischer Speise. Kirchenreform also, liebe Gläubige, ist das Gebot der Stunde. Und wir alle hoffen und beten um kraftvolle Eingriffe von Seiten der zuständigen Hierarchie, um Abstellung der teilweise zum Himmel schreienden Missstände und um Einpflanzung segensbringender Institutionen. Aber auf solche Dinge haben wir alle keinen direkten Einfluss. Was wir hier und jetzt zu dieser passenden Zeit und am Tag des Heiles tun können, das lassen wir uns am Ende noch einmal von Mutter Teresa sagen. Was soll sich an der Kirche ändern? Ihre Antwort: Sie und vor allem ich selbst. Amen.